Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 unseres Auer-Podcasts Zweigekreuzte Mikros. Ja, neue Folge, neues Glück. Wir schauen zurück heute auf die zwei Spiele der vergangenen Woche. So lange war es ja gar nicht, gegen Nürnberg und gegen Braunschweig. Wir haben noch weitere Themen. Zum Beispiel gucken wir uns das etwas Aufregerthema der letzten Woche an, nämlich die Lizenzauflage, dass wir noch etwas Geld zusammenkratzen müssen bis September. Und danach schauen wir schon auf die kommende Woche. Da stehen auch wieder zwei Spiele schon an gegen den KSC. Da wird uns auch Peter von Fan des KSCs unterstützen. Und das Spiel gegen Paderborn gucken wir uns natürlich an. Ja, heute wieder mit bei mir dabei. Das ist Martin und Tobias. Hi,
hallo.
Ihr beiden.
Hallo.
Und ja, wir starten mit dem Rückblick wie immer. Dieses Bild der zwei Gesichter, die Aue in der letzten Woche angeboten hat, das frustriert und überrascht mich ja einfach. Vielleicht du, Tobias, kannst uns das erklären als Psychologe. Wie kann eine Mannschaft solche zwei Gesichter haben? Einmal, wenn man sich das Spiel gegen Nürnberg anguckt und einmal das Spiel gestern, wir nehmen jetzt Samstagabend auf, das Spiel gestern gegen Braunschweig.
Naja, man sagt ja manchmal, Diamanten werden unter Druck geboren und ich glaube, wenn natürlich es um nichts mehr geht, dann gibt es einfach Menschen, die hinsichtlich ihrer Motivation und ihrer Leistungsbereitschaft einfach ganz klar abnehmen. Und es war einfach so, es wird unter der Woche wahrscheinlich eine klare Ansage auch vom Präsidenten gegeben haben. Also da wird schon die Bude ordentlich gewackelt haben. Und deswegen hat man sich jetzt, glaube ich, mehr zusammengerissen gegen einen offen gesprochen, aber deutlich schwächeren Gegner als Nürnberg. Also das werden wir gleich nochmal im Einzelnen besprechen. Aber ich glaube, es gibt einfach Menschen, wenn kein Druck da ist, dann performen die einfach auch nicht. Dann haben die so eine klassische Unterperformance.
Ja, Unterperformance ist die Überschrift für das Spiel gegen Nürnberg. Martin, hast du das Spiel gesehen? Kannst du was dazu sagen?
Ich habe das Spiel natürlich selbstverständlich gesehen. Das war ein einziger Offenbarungseid. Also ich fand, Aue hat diese Saison kaum so schlecht gespielt und Nürnberg hatte ja überraschend viele Chancen, hatte insgesamt 20 Schüsse aufs Tor, das ist ja echt krass, und dass sie eigentlich auch nur einmal getroffen haben, ist, spricht ja auch nicht gerade für den FCN, dass sie so eine schlechte Conversion Rate dann haben am Ende, aber der beste Spieler auf Auer Seite, ganz klar Martin Mennel, also ohne Martin Mennel wäre es wahrscheinlich 0-3, 0-4, keine Ahnung wie hoch ausgegangen, und ich glaube, wie Tobias schon sagte, man hat komplett gemerkt, dass der Druck da raus ist in der Mannschaft und dass das nicht gerade leistungsbefördernd gewirkt hat, dass man dann auch so gegen so einen Gegner gespielt hat, der komplett on fire war, weil er jetzt halt gewinnen musste, um da aus dem Abstiegskampf rauszukommen.
Aber man hat ja eigentlich das aus dem letzten Jahr ja auch schon gekannt. Also eigentlich müsste man ja vorbereitet sein und eigentlich muss man doch auch als Profi das irgendwie einschätzen können und weiß ja auch, man ist noch nicht durch auch. Also ich kann immer verstehen, wenn man sagt hier, okay, man ist durch und hat dann so einen Durchhänger, aber ein Spiel gegen einen mit Kandidaten, die da unten drin stehen, und Nürnberg war ja einige Punkte hinter uns, und dann so ein Spiel abzuliefern, das war schon echt, also Offenbarungseid war schon echt, milde gesagt. Tobias, hast du noch ein paar Statistiken zu dem Spiel?
Definitiv. Also ich glaube, dass es Nürnberg gut verstanden hat, unser Mittelfeld einfach komplett auszuschalten. Das heißt, wir hatten ja gerade im Mittelfeld, hatten wir wirklich absolut null Präsenz und das pendelte Performance lag eigentlich durchgängig, also fast durchgängig bei Nürnberg, außer mal ganz kurz vor der Halbzeit, da hatte Aue noch ein kleines bisschen das Momentum. Und ich glaube, die Hauptstatistik, die es einfach ganz gut belegen kann, das ist die Zweikampfstatistik. Und ich muss sagen, John-Patrick Strauße, gar nicht in Habe, hat mit eins seiner schlechtesten Saisonspiele gemacht. Also er hat von 9 oder hat insgesamt von 10 Zweikämpfen, davon 9 zu Boden und einen in der Luft, halt 2 gewonnen. Und das, glaube ich, als rechter Verteidiger. Und es ging ja praktisch die gesamte Zeit über die rechte Seite. Dann stand dort ja noch Jan Hochscheid, der auf Außen einfach komplett verschenkt ist. Dann hatten wir den Clemens Fandrich, der zwar schöne Pässe gespielt hat, und gut, eine Passrate von 74%, aber halt auch nur von 5 Zweikämpfen 1 gewonnen hat. Oder einen Jan Hochscheid, der von 4 Zweikämpfen 0 gewonnen hat. Oder einen Ongna Jacic, der von 4 Zweikämpfen auch 1 gewonnen hat. Und dadurch hatten wir die weite Zeit überhaupt gar keinen Zugriff auf dieses Spiel. Und wenn du halt eben keinen Zugriff hast, kannst du dir halt auch keine Chancen generieren, außer also über Zufallsprodukte. Und dass es am Ende wirklich auch nur 1 zu 0 ausgegangen ist durch ein ja übelstes Kullertor eigentlich, das ist schon sehr verwunderlich. Und da können wir uns auch bei Martin Mendl bedanken. Wer mir gut gefallen auf Auer Seite, das war trotzdem, das war Steve Breitkreuz. Der war zwar am entscheidenden Tor beteiligt, der hat aber immerhin von seinen 6 Luftkämpfen 6 gewonnen und von seinen 4 Duellen sozusagen auch 3 gewonnen zu Boden. Also insgesamt, wie aber schon Martin sagte, das war ein echter Offenbarungseid, das war ein echter Rückfall in alte
Und
Zeiten.
das Verrückte finde ich ja, dass es fast für einen Punkt gereicht hätte. Also, dass man sich damit ja fast einen Punkt ermauert hätte. Also, ich weiß gar nicht, der Siegtreffer von Robin Hack, der war in der 85. Minute. Also, fast wäre diese Lustlosigkeit aufgegangen. Und ich meine, wenn man sich nochmal die Passstatistiken anguckt, Auer hatte 68% erfolgreiche Pässe und Nürnberg 78%. Das ist halt echt auch insgesamt ein schwaches Spiel gewesen, so. Und ja, das ist umso verwunderlicher, dass es dann auch in so einem großen Turnaround zu dieser Woche halt geben konnte.
Genau.
Ja, also ich glaube auch insgesamt, wir können halt froh sein, dass es nur ein Gegentor war. Also ihr habt es jetzt zwar schon so gesagt, aber das war halt noch das Positivste am Ganzen. Auch schon nach den ersten Minuten hatte man ja immer so das Gefühl, mit einem Punkt müssen wir froh sein, hier rauszugehen. Immer noch dann trotzdem auch noch zusätzlich die Hoffnung, mal eine schlechte Halbzeit zu haben, hat man ja auch schon, dann in der zweiten Halbzeit aufzudrehen. Da war ja aber gar nichts und das ging ja dann auch schon ja, direkt in der zweiten Halbzeit genauso wieder los, wo man noch sagt, das Spiel gegen St. Pauli zu Hause jetzt zu verlieren, das konnte man noch nachvollziehen. Da fand ich, hat man immer noch auch irgendwie eine gewisse Spielkultur erkennen können oder auch eine gewisse Spielidee, die man sehen konnte. Gegen Nürnberg hat man davon gar nichts gesehen. St. Pauli ist gut drauf, haben die Liga von hinten aufgemischt und sind Richtung Aufstieg dann marschiert. Jetzt wieder ja in Rückschlag gekriegt. Aber das würde ich noch so abhaken, als passiert. Aber so ein Spiel gegen Nürnberg, auch gegen eine Mannschaft, die einfach auch, wie gesagt, da unten drin mitsteckt, mit zwei Stürmern spielt, die, glaube ich, 18 oder 19 sind, die noch in der A-Jugend spielen könnten, sich dann so abzocken zu lassen, ich glaube, nach einer halben Stunde 13 zu 1 gegen Torschüsse für Nürnberg dann. Das war schon echt hart. Und was dann noch eher so der Gipfel war für mich, wo ich mich dann nochmal echt aufgeregt habe, war die Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob ihr die im Nachgang gesehen habt, wo ja tatsächlich Dirk Schuster gesagt hat, dass er mit dem Spiel in keinster Weise unzufrieden ist. O-Ton, Zitat von ihm. Und ja, tatsächlich noch die Leistung verteidigt hat. Ob er das jetzt aus einer taktisch-psychologischen Art und Weise gemacht hat, um sich vor die Mannschaft zu stellen, um den Druck von der Mannschaft wegzunehmen, den Druck vielleicht auf sich zu ziehen. Aber auch sich hat er da auch jetzt nicht in Frage gestellt, in der Art, dass er gesagt hat, hat er vielleicht durch taktische Kniffe oder durch Aufstellungen einen Fehler gemacht. Hat er auch nicht so gesagt, sondern wirklich sich nach so einem Spiel dann hinzustellen, wo man auch, ja, jetzt sagen wir mal, zwei Niederlagen dann in Folge hatte zu Hause. Das fand ich dann schon schwierig und das fand ich schon von den Aussagen her echt bedenklich. Wie gesagt, immer noch in der Denke vor dem Braunschweig-Spiel, wo mir halt schon Angst und Bange wurde, wo ich ja auch schon getwittert hatte, dass ich von ausgehe, dass Aue kein Spiel mehr diese Saison gewinnt. Das war aus einer Emotion heraus, aus diesem Nürnberg-Spiel, aus dieser Pressekonferenz, wo ich gesagt habe, also wenn das unser Standard ist, wo wir sagen, wir sind mit der Leistung gegen Nürnberg zufrieden, dann gute Nacht. Es hat sich ja mal wieder anders gezeigt. Das zweite Gesicht, das viel schönere Gesicht von Erzgebirge Aue, hat sich ja dann gleich gezeigt. Und ja, das Schöne an so englischen Wochen ist es ja, dass man relativ schnell die Fehler wieder ausbügeln kann. Und ja, dann sind wir nach Braunschweig gefahren. Vielleicht noch als kleinen Hinweis für das Nürnberg-Spiel. Im Vorfeld gab es einen recht coolen Podcast, Total Beklubbt, heißt er, glaube ich, von Nürnberg. Ich glaube, wir waren da auch schon mal zu Gast. Aber diesmal gab es ein Gespräch mit dem Aue-Fan Sarah, die, finde ich, auch die Saison von uns gut analysiert hat, kann man gut reinhören. Also wer sich das gerne nochmal anhören will, total bekloppt. Wir können es auch verlinken in den Shownotes mit Sarah, die das echt super gemacht hat. Das hat mir Spaß gemacht und kann man echt gut hören, auch wenn dann im Nachgang Aue das Spiel verloren hat. Aber gut, wie gesagt, wir schauen auf die schönen Seiten, wir schauen auf das Spiel gegen Braunschweig. Ich mit, gebe ich zu, mit relativ wenig Hoffnung in das Spiel reingegangen. Aber muss sagen, ja, komplett anderes Gesicht, was man schon nach 15 Minuten gesehen hat. Wo man jetzt vielleicht auch die Frage stellen kann, Tobias, du hast ja auch dann wahrscheinlich das komplette Spiel gesehen. Lag es an der Auer Stärke oder lag es dann vielleicht doch tatsächlich dran, dass Braunschweig vielleicht nochmal ein anderes Kaliber wie Nürnberg ist und dass Braunschweig eigentlich in einer sehr schwierigen Situation ist und wir das gut
Und ich würde
ausgenutzt
sagen,
haben?
sowohl als auch. Also ich glaube schon, dass Braunschweig schon spielerisch ein anderes Kaliber als Nürnberg ist. Also man hat auch gesehen, gerade die erste Halbzeit, die war ja von beiden, die war ja nicht ansehnlich. Das war ja eher ziemlich, ziemlich zäh. Und da ist es aber halt auch so gewesen, dass Braunschweig, glaube ich, noch mehr bedacht war, irgendwie Fehler zu vermeiden und dann einfach auch mehr individuelle Fehler gezeigt hat, wie zum Beispiel beim 1:0. Also zum Beispiel war glaube ich, Wiebe, der dann nach einem langen Ball von Zulinski einfach über den Ball getreten hat und dadurch der Testro ins Spiel gebracht hat. Und ich glaube, dass hier aber mehr so die Grundtugenden gestimmt haben. Also hier geht dann zum Beispiel darum, dass solche wesentlich mehr Zweikämpfe gewonnen wurden. Es waren aber halt auch schwächere Gegner und auch das Passspiel signifikant besser war, als es gegen Nürnberg, sag ich jetzt mal. Und eigentlich hat der Meier gesagt, eigentlich wollte man ja Aue früh pressen. Was sie aber, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass ja beide Bälle übrigens nach langen Schlägen entstanden sind. Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil das ja nämlich eigentlich der Kniff gegen Pressing. Also beide Tore sind ja aus langen Schlägen entstanden, also im Vorfeld, und dadurch hatten die ganz locker flockig das gesamte Mittelfeld umspielt. Und der mir halt besonders gut gefallen hat in dem Spiel, das ist natürlich der Florian Ballas gewesen. Der hat erstens sehr gutes Passspiel gehabt von immerhin 82%. Und was ich auch ganz erstaunlich finde, der hat, glaube ich, fast jeden Zweikampf gewonnen. Also ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich glaube, der hat fast jedes Luftduell gewonnen, hat als ein eigenes Bodenduell gewonnen, genau wie Steve Breitkreuz, der ja auch die meisten gewonnen hat. Also wir haben dadurch gewonnen, dass wir die individuellen Fehler ausgenutzt haben und auch die relativ schwache Offensive gut im Griff hatten.
Florian Ballas, kann man noch dazu sagen, hat ja auch noch fast ein Tor gemacht in der
Genau.
ersten Halbzeit, wo er da irgendwie nach einer Viertelstunde 20 Minuten an den Pfosten trifft, wo er dann Pech hatte nach einem Eckball, glaube ich, war es. Ja, hat mir auch gut gefallen. Du hast ja richtig gesagt und erkannt, wenn man ehrlich ist, diese zwei Tore mit diesen langen rausgehauenen ja, Flanken oder Schlägen von hinten raus, war jetzt nicht schön herausgespielt. Jedenfalls sozusagen dieses Herausspielen von hinten nach vorn, aber vorn dann natürlich schön verendet. Schöne Kombination, das sah echt gut aus und war natürlich auch in guten Momenten, so in der zweiten Halbzeit, Anfang, Mitte der zweiten Halbzeit, da dann das erste und am Ende noch das zweite zu machen. Das war natürlich taktisch schon echt klug, weil man auch gesehen hat, Braunschweig hat einfach auch an diesem Tag kein Momentum oder keine Ideen, keine Kreativität gehabt, wie man gegen dieses Aue bestehen könnte. Und das macht mir ein bisschen Angst um Braunschweig, weil wenn man gegen Aue, auch Aue in der Lage dann so zu Hause vorgeführt wird und eben auch keine Punkte holt, das ja, schreit eigentlich
Oder
nach
zumindest eine
Abstieg.
Relegation. Also zum Ende der Halbzeiten hatten sie ein bisschen Momentum. Das hat man auch gemerkt, aber zum Ende mussten sie alles aufmachen. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der Jubel von Zulechner und Hochscheid. Irgendwie der Zulechner läuft auf den Hochscheid zu und Hochscheid dreht sich einfach weg und geht. Das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
Habe ich auch gesehen, konnte ich jetzt aber nicht genau interpretieren, ob es eine Art Spaß war sozusagen oder ob irgendwas Ernstes dahinter steckte. Was vermutest du?
Naja, also ich weiß nicht, also ich kenne die beiden jetzt nicht, aber mir ist es halt aufgefallen und ich hatte so gesehen, also Jan Hochscheid hat in dem Moment auch schon sehr erschöpft geguckt, hat deswegen vielleicht auch eher missmutig gestimmt aus und hat sich einfach weggedreht und der Zulechner haut ihn dann noch ein bisschen auf dem Rücken, aber es war allgemein, also der Zulechner hat da so kleines bisschen, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt überinterpretiere, aber so ein bisschen, also der wird dann auch noch beglückwünscht, aber diese Szene zwischen den beiden fand ich eigentlich ganz, ganz spannend und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da vielleicht im Vorfeld was gegeben hat.
Vielleicht hat, also A, hat Janni keine Angst, keine Knöcher zu jubeln. Das vielleicht das eine. Wobei, ich glaube, er ist erst eingewechselt worden im Spiel in Braunschweig. Ne? Ich glaube,
Er ist eingewechselt
genau,
worden, ja,
Zulinski hatte
beide.
ja begonnen und ich glaube, genau nach 60 Minuten ist Zulinski rausgegangen und Hochscheid kam dann. Deswegen müsste er eigentlich noch so fit sein. so fit wie Jan Hochscheid in dieser Saison halt sein kann. Also da müssen wir vielleicht auch irgendwann nochmal drüber sprechen, vielleicht im Saisonrückblick, dass das jetzt nicht die beste Saison von Jan Hochscheid war und er, glaube ich, damit so einigen Problemen in diesem Jahr zu kämpfen hatte. Und so interpretiere ich es jetzt vielleicht auch mal so in einer Art, in den letzten Spielen war er jetzt kein großer Leistungsbringer, auch in der ganzen Saison irgendwie eher so ein Mitläufer, und der hatte einfach in den letzten Jahren, finde ich, ja schon eine andere Rolle gehabt, in diesem Jahr eben diese nicht mehr, und dass er hier vielleicht auch gezeigt hat durch den Assist, durch die ja schon gute Körpertäuschung und den Pass da in die Mitte, dass er da einfach auch sagen konnte, vielleicht auch zu sich selbst, hier guck, ich kann es doch noch, ich kann hier wichtige Aktionen im Spiel bringen. Also kann sich ja jeder nochmal angucken, und ja, selbst interpretieren, was dieser Jubel denn zu tun hat.
Einen haben wir noch vergessen.
Wen haben wir vergessen?
Florian Ballas. Der hat einen Pfosten getroffen.
Haben wir schon gesagt gerade.
Genau.
Echt? Okay.
Ja,
Guten
genau.
Morgen.
Woff. Ja, guten Morgen. Das war ja, glaube ich, die einzige Auer-Chance in der ersten Halbzeit, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Ja, also ja, tatsächlich die halt Richtung Tor, da wurde dann natürlich mit dem Pfostenschutz natürlich eine sehr, sehr große Chance. Trotzdem fand ich, dass wir ein ganz anderes Gesicht von Anfang an gebracht haben. Auch wirklich auch eine überzeugende, mal irgendwie einen Ball über mehr Stafetten in den eigenen Reihen halten konnten. Das war ja gegen Nürnberg so überhaupt nicht der Fall. Da war schon in Willen zu erkennen. Es waren auch gute Aktionen nach vorn. Ich finde, man hatte auch die ein oder andere Tor, ein oder anderen Torabschluss da drin. Vielleicht jetzt nicht Richtung Tor, aber trotzdem fand ich es schon was ganz, ganz anderes wie gegen Nürnberg. Und das war, glaube ich, auch so vom Sky-Moderator beziehungsweise auch im Radio in der Halbzeit habe ich es dann noch gehört, dass sie auch der Meinung waren, Aue ist das spielbestimmende Team. Und so habe ich es eigentlich auch gesehen. Woran machen wir es fest, dass Aue gegen Braunschweig gewonnen hat? Weil Martin nicht das Spiel gesehen hat.
Da wollte ich jetzt nicht drüber reden, aber es war schön in der Sonne. Es war schön in der Sonne an der Havel und im Babelsberger Stadion, also in Potsdam-Babelsberg, blühen jetzt auch Veilchen. Vielleicht ist es das auch der Grund, dass jetzt die Veilchen auch in Potsdam blühen.
Sehr gut. Ich habe ein Foto von dir gesehen, dass das 03-Logo auch mit Veilchen, also mit den Blumen, auch nachskizziert wurde.
Das
Ist
haben
das
sie sich
so?
eiskalt bei uns abgeguckt, ne?
Aber hallo, echt mal.
Ja, vor allen
Das.
Dingen, wie kann das auch in dem Stadion sein, wenn da Turbine Potsdam noch spielt? Also das ist schon stark vom Verein, die das da auch bewirtschaften, ne?
Das stimmt. Ich habe gerade nochmal hier als Nachtrag Jan Hochscheid geguckt, wie läuft es in dieser Saison für ihn? Also ein Tor. Das war beim 3-3 gegen den HSV natürlich auch eines der wichtigen Tore, aber ja, ein Tor. Und jetzt mit dem Assist am Freitag 5 Assists insgesamt. Das ist jetzt bei seinen Einsätzen, wo er auch nicht so viele hatte, 18 benotete Spiele, also ungefähr die Hälfte nur, benotet, ist es ja nicht so schlecht, wie es jetzt für mich irgendwie so in Erinnerung war. Aber natürlich jetzt kein Jan Hochscheid der letzten Jahre, wenn er dann sozusagen der Go-To-Guy war in den letzten Jahren, der schon mit seinen Toren einfach Aue gerettet hat. Das war er in diesem Jahr nicht, aber dafür sind ja andere eingesprungen. Trotzdem ein wichtiger Spieler. Okay, dann ja, schließen wir die Spiele ab. Habt ihr sonst noch was zu den Spielen zu
40
sagen?
Punkte und das ist alles, was zählt.
40 Punkte und das alles, was zählt. Wir dürfen noch eine Sache auflösen. Uns hat über Twitter Goldmichel, unser Hörer Goldmichel, viele Grüße, angeschrieben, dass mit dem vierten Saisonsieg in diesem Jahr das ja eine sehr gute Ausbeute ist und wann denn Aue zuletzt mal 4 Auswärtssiege geschafft hat. Und das wollen wir gerne mal auflösen. Also ist gar nicht so lang her. Im letzten Jahr gab es, Martin, wie viele Auswärtssiege? Test?
Zwei, oder? Also
Zwei.
erstes Spiel und letztes Spiel, oder?
Genau, erstes Spiel, letztes Spiel, Fürth und Regensburg war es, glaube ich. Genau, also letztes Jahr nur 2 Auswärtssiege, kann man ja auch mal sagen, dann in diesem Jahr Corona ausgenutzt, wenn in den fremden Stadien keine Zuschauer drin sind, haben wir jetzt schon 100% mehr Auswärtssiege geholt mit den Vieren, und es kommen ja auch noch einige Auswärtsspiele hinzu. Vielleicht schaffen wir sogar die 5 Siege, die wir nämlich dann wiederum im Jahr davor geschafft haben, in der Saison 18/19, wo wir ich habe es nochmal rausgesucht, in Duisburg, in Fürth, in Regensburg, in Sandhausen und natürlich beim FC St. Pauli gewonnen haben, wie wir es ja so häufig gemacht haben. Also 5 Auswärtssiege hatte ich jetzt so in den letzten 5 Jahren, also in den letzten Zweitliga-Jahren mal rausgesucht. Da sind wir mit den 4 Auswärtssiegen ja schon auf einem, ja, in einem guten Mittel dran. Es geht nach oben. Ja, wir sind dann 40 Punkte. Ich habe jetzt den Tabellenrechner nicht bemüht. Hat das jemand im Blick? Sind wir tatsächlich schon fix durch oder kann es durch irgendwelche ungewöhnlichen Konstellationen doch
Ich
noch zum
glaube,
Relegationsplatz für
jetzt ist es
uns
safe,
reichen?
glaube ich. Jetzt ist es safe. Jetzt sind wir definitiv den, jetzt haben wir definitiv den Klassenerhalt erreicht.
Okay, ich hatte noch geguckt, weil ja auch die unterschiedlichen Anzahl von Spielen von den Mannschaften da unten das nochmal ein bisschen schwieriger macht. Ja, dann freuen wir uns doch auf die nächste Saison. Wir gucken ja gleich auch nochmal auf die nächste Saison mit unserem KSC-Fan. Ansonsten noch der ja, Aufreger der Woche, auf jeden Fall war es bei mir so.
Aber warte mal noch mal einmal zurück. Also Sandhausen könnte schon noch über 40 Punkte holen, aber dann würde halt Braunschweig runterrutschen. Also du hast recht, die anderen beiden Osnabrück und Würzburg können
Würzburg.
keine 40 Punkte mehr holen, aber Sandhausen könnte noch, wenn sie alle Spiele gewinnen, ja, dann könnten sie ja sogar noch 18 Punkte holen. Also
Die
ja.
haben noch ihre ganzen Nachholspiele, sind jetzt auch gut
Genau.
drauf und haben den HSV geschlagen, aber dann mit Braunschweig haben wir ja dann den Relegationsplatz schon belegt. Ja, wunderbar. Party. Lizenz mit Auflagen. Diese Woche haben wir unsere Lizenz für die neue Zweitligasaison bekommen, aber mit einer Auflage und wie ich finde ja schon eine recht knackige Auflage, dass wir nämlich noch ja, eine gewisse finanzielle Liquidität nachweisen müssen mit 2,8 Millionen. Das jetzt nicht kurzfristig, sondern Corona-gemäß wird uns da etwas Zeit gegeben, nämlich bis September haben wir die Zeit, das Geld nochmal ja, na oder nochmal dass wir dieses Geld nachweisen. Spendenaktion ist, glaube ich, nichts, was wir diesmal hier ansetzen können, sonst wird es teuer für uns. Hat euch das auch überrascht? Habt ihr so im Blick noch, wie es in den letzten Jahren war? Da hatte ich immer das Gefühl, es waren, wenn dann irgendwie nur infrastrukturelle Auflagen, die aber relativ einfach umzusetzen war, so eine hohe Geldauflage, das ist mir so nicht im Sinn. Könnt ihr was dazu sagen?
Also mich überrascht das nicht, weil der e.V. ja auch so gestrickt ist, dass du immer plus minus null machen musst. Also ich bin jetzt kein Vereinsrechtsexperte, aber das ist ja einer der Nachteile, dass du bei einem e.V. einfach keine Rücklagen auf Dauer bilden kannst. Und die Bilanzen waren ja auch immer mehr oder weniger die schwarze Null. Und dann wird ja als Argument immer gebracht, dass ihnen jetzt 3,5 Millionen oder 3,4 Millionen Euro an Zuschauereinnahmen fehlen, was ja im Schnitt 200.000 Euro pro Spiel hier angesetzt wird. Und das wäre dann ja ungefähr jetzt auch die Summe, die fehlt. Aber man sieht natürlich jetzt auch eines der Nachteile des EVs. Man kann jetzt nicht zum Beispiel Anteile verkaufen, was man ja strategisch jetzt auch machen könnte, dass man sich einen Investor holt, um die Liquidität wieder zu erreichen. Also das geht halt jetzt nicht.
Gut, das ist natürlich auch begrenzt, diese Möglichkeit und den Pferdefuß, dass man halt dann Investoren im Verein
Das
hat und wieder
ist
fließt.
ja nicht, das heißt ja nicht, dass es also ich meine erstmal, ja, es ist ein großes Thema, aber das wäre natürlich bei einem Wirtschaftsunternehmen, was man machen würde, weil der Verein hat ja was Wertvolles mit einer Zweitliga-Lizenz, die man halt aber nicht irgendwie monetarisieren kann. Und ich bin mal gespannt, ob es auch noch ein staatliches Hilfsprogramm gibt für Zweitligisten, Bundesligisten, weil also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wird ja auch die Regionalliga ziemlich stark von der Landesregierung durch Hilfsprogramme gestützt, damit die überhaupt ihre Geisterspiele durchziehen können. Aber beim Profifußball kann ich mir halt gut vorstellen, dass dann wieder die Diskussion kommt. Ja, die haben ja das Fernsehgeld. Ja, und das ist dann halt schwierig. Und keine Ahnung, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass vielleicht auch jetzt Banken einspringen, wo man politisch Druck macht oder dass man jetzt auch eine Bürgschaft vom Land oder so bekommt. Das hat er jetzt auch Schalke 04 bekommen. Also ein Kredit mit einer Bürgschaft vom Land. Und ich denke mal schon, dass man da auch auf einem guten Weg ist, ja, auch zu lobbyieren bei den politischen Entscheidungsträgern, die dem Verein da wahrscheinlich helfen können am meisten, ja.
Das heißt, Helge muss den Weg nach Dresden suchen.
Ich denke schon, dass die sächsische Staatsregierung natürlich sich gerne hinstellen würde und auch bei so einem kleineren Verein sagen würde, ja klar, haben wir die unterstützt. Also so, ich meine, das ist ja das, was ja auch bei anderen Vereinen passiert. Und das ist ja auch einfach der Vorteil, dass du jetzt in Sachsen da einen Ansprechpartner auch hast und nicht hier wie die Regionalliga Nordost, die auf fünf Länder verteilt ist, gar keinen klaren Ansprechpartner hast. So, also du musst halt nur bei einer Regierung lobbyieren.
Und ich bin da jetzt ja auch nicht in den Regelungen so tief drin, aber so wie ich es verstehe, ist es halt auch nur eine Auflage, eine gewisse Liquidität nachzuweisen, was man auch machen könnte über eine Bürgschaft, über einen Kredit, die ja sozusagen nicht für irgendetwas eingesetzt werden muss, sondern einfach nur nachgewiesen ist, dass man auf das Geld zugreifen kann. Wenn es dann nicht der Fall ist, wenn es nicht gebraucht wird, ist es ja auch okay, dass man dann halt sozusagen über die Zinsen, über die Kosten das dann irgendwie trägt. Aber auf jeden Fall stemmbar oder irgendwie machbar.
Genau, Liquidität ist ja erstmal nur, dass du eine Zahlungsfähigkeit hast und dass du frisches Kapital hast, was du auch ausgeben kannst, um deinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Und strukturell ist ja das Problem, dass du nichts zum Versilbern hast als e.V. ohne eigenes Stadion. Also der Verein hat ja in der
Ja, gut,
Bilanz.
du hast natürlich Spieler, ne? Die kannst du verkaufen.
Ja, das sind ja dann Transfererlöse, okay. Aber du kannst ja jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich habe hier das Stadion und nimm da nochmal einen Kredit drauf. Wie man das bei einem Haus ja auch machen würde, als Privatmann vielleicht. Oder wie gesagt, bei einem Unternehmen könnte man halt Anteile verkaufen, hätte dadurch auch wieder mehr Liquidität. Also um mich nicht falsch zu verstehen, ich bin da nicht dafür, aber ich sage nur, dass das eines der Nachteile ist, der so ein e.V. hat, auch gegenüber einer GmbH, die dann vielleicht auch jedes Jahr einen Überschuss gemacht hätte und davon Rücklage hätte gebildet. Also man muss ja auch mal fragen, wo ist das ganze Fernsehgeld der letzten Jahre hin? Obwohl mir natürlich auch klar ist, dass in Aue halt immer der Etat auf Kante genäht werden muss. Also das ist mir völlig klar. Aber trotzdem, man muss ja auch mal sagen, dass man die letzten Jahre immer viel TV-Geld bekommen hat, was andere ostdeutsche Fußballvereine halt nicht hatten.
Ja, aber ich glaube, es ist relativ klar, wo dann das Geld hingegangen ist, nämlich irgendwie die Mannschaft zu finanzieren, um schlagkräftigen Kader hinzukriegen, um die Struktur im Hintergrund mit neuem Stadion und so weiter zu professionalisieren. Da brauchst du natürlich Geld und da wird's hingeflossen sein, oder? Also ich habe jetzt nicht das
Genau,
Gefühl,
genau,
dass das
genau.
Aue Ausgaben hatte in den letzten 1, 2, 3 Jahren, wo man das hinterfragen könnte, wo das Geld hingeflossen ist. Noch zusätzlich, dass die Transfers, die sie getätigt haben, wo sie Geld ausgegeben haben, auch noch relativ gut waren.
Aber was ich trotzdem merkwürdig finde, also es ist doch klar, dass man so ein Defizit kommt ja nicht von heute auf morgen. Warum hat man nicht mal früher dazu einen Mitgliederinformationsabend zum Beispiel gemacht? Also ich finde die Kommunikationspolitik der Vereinsführung dann an der Stelle schon nicht gut. Also ich meine, andere Vereine haben auch das Problem, dass sie keine physischen Treffen machen können, aber man hätte ja auch zumindest auch mal eine Zoom-Konferenz machen können oder auch ein anderes Tool. Also ich werde jetzt auch keine Werbung machen für irgendein Tool, aber das ist, also das finde ich, wäre moderne Kommunikation zu sagen, wir laufen da in die und die Gefahren rein und wir gucken gerade, wie wir es finanzieren können. Und also eine Liquidität ist sicherlich nicht so schlimm, wie irgendwie einen Verlust ausgleichen zu müssen, ja, aber. Also es ist das gleiche Problem, aber es wird irgendwann wieder besser gehen. Ja, das ist ja auch die gute Perspektive, dass irgendwann die Impfung dazu führen wird, dass wieder Leute ins Stadion kommen. Und dann, ich sehe auch spätestens nächstes Jahr wieder volle Stadien in Deutschland. Also.
Ja, also Kommunikation ist ja immer so ein Thema und man hat ja mal angefangen, das war glaube ich letztes Jahr Corona-Phase, so April, Mai, wo man doch über dieses Format, wo sich auch Michael Vogt und Helge Leonhardt hingestellt haben und so in die Kamera reingesprochen haben und auch so ein paar Fragen beantwortet haben, die der Pressesprecher vorbereitet hat und dann auch gesagt hat, sie möchten gerne dieses Format auch weiterführen. Das ist jetzt so nicht passiert, das hat man ja auch schon mal mit anklingen lassen. Ob man jetzt eine Zoom-Konferenz macht, ein ICQ-Chat, was auch immer, das ist ja offen. Aber da kam halt tatsächlich auch durch die ausgefallene Mitgliederversammlung, wo man keinen Austausch hatte, weder analog noch digital, ist das etwas auf der Strecke geblieben. Aber wir können ja nur hoffen, dass es jetzt schnell vorübergeht und wir relativ schnell wieder in die Stadion können und dann natürlich auch schnell wieder so eine Mitgliederversammlung besuchen können.
Auf der anderen Seite ist ja natürlich auch jetzt strategisch gut, dass man diese Zahl veröffentlicht hat, um den Druck auf die Spieler zu erhöhen. Also um die Gehaltskosten nochmal deutlich zu senken, um nochmal einen Gehaltsverzicht zu erreichen. Also ich denke schon, dass man nochmal über den Sommer ordentlich halt sparen kann an Gehaltsausgaben.
Das kommt dann, glaube ich, später nochmal bei dem Helge der Woche, aber da wird wahrscheinlich auch Helge die richtigen Worte gefunden haben. Ich glaube, das war auch in dieser Woche irgendwo in der Presse, dass Aue immer noch also die Mannschaft auf jeden Fall immer noch im Rahmen des Gehaltsverzichtes den Verein unterstützt. Klar, aber das ist natürlich auch nur irgendwo bis zu einem gewissen Limit machbar. Jetzt stehen wieder Vertragsverlängerungsgespräche an, es stehen Gespräche mit neuen Spielern an. Da wirst du jetzt auch nicht gleich dann mit der These kommen, kannst gerne kommen, aber sei dir schon mal sicher, in den ersten Monaten musst du auf Gehalt verzichten. Das ist natürlich alles nur begrenzt irgendwie umsetzbar. Auch in Aue. Okay, gut. Schauen wir mal, am Ende gibt es dann doch nochmal eine Sammelaktion, vielleicht im August. Wir verzichten alle auf Urlaub und spenden das unserem Lieblingsverein. Schauen wir mal. Okay, schauen wir mal, ist das Motto auch schon des nächsten Themas. Wir gucken gleich mal auf die nächsten Spiele. Und ja, da geht es jetzt, unser Nachholspiel in Baden durchzuführen beim Karlsruher SC. Und dafür haben wir einen Gast dabei. Und dafür haben wir heute Peter eingeladen. Hallo Peter.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Genau, Peter ist KSC-Fan und Buchautor. Sag da vielleicht ein paar Worte dazu. Wo kommst du her? Wie bist du KSC-Fan geworden? Und ja, was hat dich dazu bewogen, ein Buch über den KSC zu schreiben?
Ja, hi, ich bin Peter und wenig überraschend, als KSC-Fan bin ich aus Karlsruhe. Ich wohne zwar nicht mehr in Karlsruhe, wohne mittlerweile in Berlin, wo es mich dann vom Studium her irgendwann hin verschlagen hat. Aber ich bin in den, ja, Mitte der 80er geboren und dann in den 90er Jahren Fußballfan geworden, in der Zeit, in der der KSC am erfolgreichsten war. Und ja, das ist auch so für viele noch so die Zeit, die sie mit dem KSC verbinden, die 90er Jahre. Icke Hessler, Sergei Kiriakow, Dirk Schuster,
Eddie
ja,
Schmidt, oder?
lauter Sp ja,
Euro-Eddie.
Euro-Eddy. Ja, genau. Und es war auch gerade diese Saison 93-94, in der eigentlich dann auch praktisch jedes Kind in Karlsruhe Fußballfan geworden ist. Und da konnte man ja auch gar nicht anders. Also bei mir, wo ich eigentlich herkomme, also wo ich aufgewachsen bin, meine Eltern haben sich null für Fußball interessiert und ja, das hat sie vielleicht auch ein bisschen verstört, so eine diese Leidenschaft, die da aufgekommen ist. Aber ja, ich glaube, man konnte gar nicht anders zu der Zeit. Und ja, so bin ich KSC-Fan geworden und bin es dann auch geblieben, nachdem es dann irgendwann in die Regionalliga Süd ging. Im Jahr 2000. Und ja, jetzt, wie das dazu gekommen ist, ein Buch über den KSC zu schreiben. Ja, ich habe das Buch geschrieben, eigentlich, weil ich Lust dazu hatte. Und ich kannte die Buchreihe und dann hatte ich den Herausgeber der Buchreihe, Frank Willmann, einfach mal gefragt, ob er denn schon jemand hat fürs KSC-Buch. Und dann hatte ich Glück gehabt, dass er noch niemanden hatte. Und dann, ja, habe ich ihm einfach angeboten, dass ich das schreiben würde und war total glücklich, dass er das auch so angenommen hat. Und ja, jetzt gibt es die Fußballfibel Karlsruhe SC seit, glaube ich, Ende 2019. Und ja, das ist, wie die meisten Bücher in der Reihe, sind die eigentlich ja aus, eigentlich alle aus Fanperspektive geschrieben. Da sind also jetzt keine sachlichen Vereinschroniken, sondern schön subjektive Geschichten mit der Fanbrille. Ja, und das war eben mein ganz eigener Blick auf den KSC, so wie ihn, glaube ich, jeder hat, jemand, der den KSC schon in den 80ern als Fahrstuhlmannschaft erlebt hat, hat sicherlich eine ganz andere Perspektive auf den Verein als ich, der ihn sozusagen in den höchsten Höhen erlebt hat und irgendwie davon ausgeht, dass er wahrscheinlich nie wieder dahin kommt, wo er mal war, in meiner Kindheit und nicht nur in meinen Kindheitsträumen. Ja, so viel vielleicht zu mir.
Ja, da sind ja auch ein paar Parallelen mit Aue. Bei uns ging es ja auch vom Europacup zu DDR-Zeiten in den 80ern, wo wir UEFA Cup gespielt haben, dann ja genauso wie der KSC ein paar Jahre später bis hin dann zu ja, Regionalliga-Oberliga-Zeiten, dann in der Nachwendezeit. Aber doch ja, gibt es ja dann auch einige Überschneidungen, auch spielerisch, dass wir ja doch auch zwei alteingesessene Zweitliga-Vereine sind, die uns ja ich kann mich jetzt nur daran erinnern, zum Beispiel auch das Relegationsspiel, was wir gehabt haben, Zweitliga-Absteiger, also Zweitliga-16. gegen euch als Drittliga-Dritten dann, was wir ja glücklicherweise dann gewonnen haben vor 2, 3 Jahren. Ja, also ich glaube auch, das gibt spannende Geschichten in dem Buch, denn ja, da hat der KSC dann einiges erlebt in den letzten Jahrzehnten. Aber wenn wir mal die letzten Jahrzehnte jetzt weglassen, Peter, in diesem Jahr, wie würdest du aktuell so die Lage zusammenfassen? Wie zufrieden seid ihr mit diesem Jahr? Wahrscheinlich jetzt mit einem kleinen Downer bezüglich Corona-Infektionen, aber was sagst du zur aktuellen Lage beim KSC?
Also ich denke, man kann schon sehr zufrieden sein im Moment, wenn man so überlegt, was man die letzten Jahre mitgemacht hat. Und letztes Jahr, das war ja wirklich so in letzter Sekunde den Klassenerhalt geschafft und einfach auch noch Glück gehabt, dass es damals Nürnberg so verkackt hat und die in die Relegation musste. Und haben wir einfach letzte Saison richtig, richtig Dusel gehabt und diese Saison läuft es dafür überraschend, würde ich sagen, gut. Am Anfang hatte man zwar noch so ein bisschen das Gefühl, sie spielen gut, verlieren aber trotzdem oder holen die Punkte nicht. Und dann hat sich das aber dann auch irgendwie ausgeglichen. Also wir haben dann auch oft auch mal nicht so gut gespielt und trotzdem gewonnen. Und jetzt, also so eine Saison wie diese, das ist mir gerade recht in der Corona-Zeit, ohne Sorgen, ohne Leiden. Das passiert wirklich so, so selten. Und dann kann man auch irgendwie mit einer schönen Vorfreude nächste Saison dann hoffentlich wieder ins Stadion gehen. Und ja, das ist, ich glaube, das letzte Mal war vielleicht vor 15 Jahren oder so, dass ich so eine Zweitligasaison mit der Gefühlslage, okay, vielleicht dann auch noch mal. Also sind diese Übergangssaisons eigentlich im Moment und ich glaube, nächste Saison wird sich dann so ein bisschen zeigen, war das jetzt wirklich ein Aufwärtstrend und ich glaube, nächste Saison ist das Potenzial bei uns da wirklich wirklich oben anzuklopfen. Bin okay. Ich mal gespannt.
Ja, spannende Aussichten. Tobias ist bei uns immer so der Statistiker. Tobias, du hast dir bestimmt ein paar Statistiken zum KSC rausgesucht. Magst du mal loslegen?
Es gibt total viele interessante Statistiken. Also das Spiel sollte eigentlich am 17.04.2021 stattfinden, wird jetzt aber nun am 26.04.2021 stattfinden und zwar um 18 Uhr wird angepfiffen werden. Insgesamt haben der KSC und Aue 23 Mal die Klingen gekreuzt. Dabei gab es 5 Siege für Aue, 7 Unentschieden und 11 Siege für Aue. Also ein Gegner, der Aue liegt. Wie schon unser werter Gast das total richtig erklärt hat, war der Start ein bisschen holprig. Also man war auf dem dritten Platz. Also beim dritten Spieltag war man auf dem letzten Platz. Aber so ab dem 7. Spieltag ging es eigentlich steil bergauf. Und bis auf den 13. Spieltag, wo es einen kleinen Absturz gab, war man eigentlich immer so ein bisschen im Windschatten des Aufstieges. Und vom Aufstiegsrennen. Spannend ist, dass der KSC eine verhältnismäßig schwache Heimbilanz hat, denn aktuell haben sie 15 Spiele zu Hause gemacht, davon gab es nur 4 Siege, 3 Remis und 6 Niederlagen und dafür sind sie auswärts umso stärker, dafür da gab es 8 Siege, 2 Remis und 3 Niederlagen. Sie treffen besonders gerne in den ersten 15 Minuten, denn 28% ihrer Tore sind dort gefallen und sie treffen relativ gerne am Ende, dort sind 23, also zwischen der 76. und 90. Minute, dort sind 23% ihrer Tore gefallen. Und sie bekommen aber ja durchgängig eigentlich die Tore. Also da gibt es jetzt keinen besonderen Peak. Was mir ganz, ganz besonders auffällt, ist, dass sie relativ Kopfball, also dass sie ein gutes Verhältnis haben zwischen Toren, die mit links und mit rechts geschossen wurden. Und sie haben bereits 7 Kopfballtore und einen Freistoß. Und die absoluten Topspieler in der Saison sind ja neben Philipp Hoffmann aus meiner Sicht Marius Gersbeck und Marco Tiede. Und den Mario Gersbeck, den zeichnen seine ganz starken Reflexe aus. Und bei Philipp Hoffmann, das ist natürlich ein bombastischer Stürmer so für die zweite Liga, der starken Abschluss, der hat einen starken Kopfball, hat eine sehr gute Reaktion, eine richtig gute Schusskraft und ist richtig kräftig, also ist ein richtiger Kampfsau und ist aktuell der Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen, nämlich aktuell 452 und führt damit die Liste ganz deutlich an. Außerdem ist er gerade der Spieler mit den meisten Pfosten- und Lattentreffern, nämlich an der Zahl 5. Nicht zu vergessen ist Marco Tiede, ein sehr guter Flankenspieler, der wirklich sehr, sehr schnell ist, auch eine kleine Pferdelunge hat und der, glaube ich, auf der rechten Verteidigerposition seinen Job eigentlich immer relativ ordentlich macht. Alles in allem wird das ein richtig knackiges Spiel, wo man aber sagen kann, wir können davon profitieren, dass KSC lange jetzt in der Quarantäne war und dass sie zu Hause relativ schwach sind und dass der KSC ein Gegner ist, der Aue relativ gut liegt. Ich sehe gute Chancen auf ein Unentschieden.
Peter, Tobias hat jetzt ein paar Schlüsselspieler aufgezählt. Gehst du da mit oder hast du vielleicht auch noch jemanden, wo du sagst, das ist einer, auf den sollte man echt aufpassen oder ist auch gerade ein Spieler, der dir sehr gut gefällt?
Also ich glaube, bei uns stimmt einfach die Mischung momentan aus Erfahrung und aus jungen Spielern, die so ein bisschen Tempo reinbringen. Wir haben mit Jerome Gondorf jemanden im zentralen defensiven Mittelfeld, der so ein bisschen die Zügel in der Hand hält. Vielleicht nicht immer der schnellste ist, aber so ein Taktgeber ist, gleichzeitig dann noch. Ja, Marvin Wanicek auch schon mittlerweile ein erfahrener Spieler. Dann aber auf den Flügeln Golla, auf der sonst auch jetzt wieder Kota hat eine gute Partie gemacht gegen Würzburg. Also da ist auch Tempo über die Flügel mit dabei. Ich glaube, ja, für das anstehende Spiel vom Papier her würde ich tatsächlich eigentlich auch euch als Favoriten sehen, einfach weil ihr über eine deutlich bessere Bilanz habt gegen uns. Und ich weiß gar nicht, wie viele Zweitligisten es gibt, gegen die der KSC so eine schlechte Bilanz hat wie gegen Aue. Aber ich habe dann auch nochmal versucht, mich jetzt zu erinnern vor der Aufnahme jetzt und mir ist dann doch ein Spiel eingefallen, bei dem ich war vor 15 Jahren und das war der erste Heimsieg des KSC gegen Aue, 5-2 und mit dabei damals Christian Eichner, der jetzt Trainer ist und das war so eine Spielzeit, das war die Saison vor unserer Aufstiegssaison in die Bundesliga, die war sehr, sehr ähnlich wie die jetzige Spielzeit, da hat sich so eine Mannschaft mit einer guten Mischung gefunden und eingespielt und deshalb habe ich trotz der schlechten Bilanz wirklich auch die Hoffnung, dass wir also aus Karlsruher Sicht das Spiel gewinnen am Montag. Und ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Mal auch viele Tore fallen, weil es eigentlich für beide Teams um nichts mehr so richtig geht. Also absteigen werden wir beide nicht mehr und aufsteigen glaube ich auch nicht. Und und bei Marius Gersbeck, der wirklich eine tolle Saison gespielt hat bisher, muss man auch sagen, jetzt hat er, glaube ich, beim letzten Spiel gegen Würzburg auch zwei Geschenke verteilt und war auch einer der Spieler, der eine Corona-Infektion hatte. Ich bin jetzt nicht Mediziner genug, um irgendwie die Konzentrationsfähigkeit von Marius Gersbeck in Relation zu seinen beiden Patzern zu setzen. Aber ja, mal gucken. Vielleicht wird's ja wieder 7 Tore geben, wie vor 15 Jahren. Wäre schön.
Genau. Das kann man ja mal festhalten, dass es sehr häufig viele Tore bei der Paarung Aue gegen Karlsruhe oder Karlsruhe gegen Aue gegeben hat. Und wenn du uns jetzt aber schon das Debakel von 2006 vorhältst, dann müssen wir natürlich auch nochmal über ein Spiel sprechen. Martin, du hast da nochmal gekramt in der Historie.
2003/2004 gab es am 26. Spieltag ein 3-5 aus Sicht der Karlsruher, damals noch mit der schönen Kommerzpyramide, Peter. Da war Karlsruhe 9. und Aue 8. Ich glaube, das war die erste Saison von Aue nach dem Aufstieg, genau, ja.
Die erste Zweitligasaison war das, genau.
Ja, und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Spiel für viele Leute und das haben sie bis heute in Erinnerung. Damals noch so Granaten auf dem Spielfeld wie Hanel, Noweski, Emmerich, Toppmöller, Heidrich, Rehm, Zuri, Juskowiak und Jank, der auch einmal traf.
Und noch auf Karlsruher Seite Thomas Hessler? Fragezeichen.
Auf Karlsruher Seite Engelhardt, Dick. Die anderen sagen mir jetzt nicht so viel. Ja.
Okay. Ja, viele Tore, das passt ja gut. Kann sich jemand anders hinspielen?
Casey, genau, Casey, den kenne ich auch noch. Der hat auch zweimal getroffen sogar.
Kann sich noch jemand an das Hinspielergebnis erinnern? In diesem Jahr.
4-1. Das war unsere Weihnachtsfeier.
Das war unsere Weihnachtsfeier, genau. Das war Topspiel, glaube ich, Donnerstagabend mal, kurz vor Weihnachten, unsere Weihnachtsfeier mit der Our Podcast Community. Ja, relativ deutlicher Sieg mit überragenden Destro und Krüger, habe ich jetzt nochmal mir angeguckt. Auch da wieder ein Zeichen dafür, dass viele Tore fallen bei dem Spiel unserer beiden Mannschaften.
Und bitte? Dimitri Nazarov kehrt zurück in den Wildpark. Er ist ja bei euch auch immer noch ein beliebter Spieler, soweit ich das mitbekommen habe, ne?
Also ich
zumindest bei deinen Freunden.
Ja.
Ist er eine Legende.
Ja, wir haben viele Witze über ihn gemacht, aber ich habe mich tatsächlich dann gewundert, als ich nachdem er nach Aue gegangen ist, dann auch wirklich häufiger das Tor getroffen hat, weil also ich dachte auch immer, also gewisses Potenzial liegt da in dem Spieler, aber ja, vielleicht ist es auch irgendwie nur so, dass er so ein phlegmatisches Auftreten schon irgendwie hatte bei uns. Ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt nicht was du meinst, so verfolgt Peter. Bei euch.
Wir wissen nicht, aber, was du meinst.
Ja, ein Spieler zumindest, der bei uns Potenzial hatte, wenn man es positiv ausdrücken möchte, ja.
Taucht Dimitri Nazarov in deinem Buch auf?
gute Frage. Also wenn ihr ihn findet, dann okay. Habe ich euch angelogen.
Also Kaufempfehlung, ja. Genau. Wir kaufen jetzt das KSC-Buch und schauen, ob die
aber, das auch aufhört. Aber man lernt endlich mal was Positives über Dirk Schuster. Das ist doch schön, dass Dirk Schuster ein Held von Peters Jugend ist.
Ja, aber nur, ich sehe ja jetzt hier Dimitri Nazarov, Dirk Schuster. Ich glaube, Peter, du bist auch der erste Gast, der jetzt bei einer Spielvorbereitung sagt, dass Aue der Favorit ist in dem Spiel. Das glaube ich hat man so auch noch nicht. Deswegen sehr sympathisch. Ich hätte noch eine andere Frage, Peter. Ich habe gesehen, ihr baut ja gerade das Stadion auch um. Wie weit seid ihr hier und wann kann man dann damit rechnen, dass es dann mehr oder minder fertig ist?
Also das ist die Seite, wo die Gegengerade stand. Die ist jetzt komplett fertig und ich glaube sogar, also sie wurde zumindest von der Stadt, die den Bau durchführt, dem Verein übergeben. Dadurch ist das Ding praktisch die eine Seite fertig von Vieren. Die Hintertortribüne, wo die neue Gegengerade ist, die ist auch so gut wie fertig. Da wird noch ein bisschen gestrichen, da wird noch gleich an den Kiosken gearbeitet und an die Wellenbrecher angebracht. Aber das ist auch so gut wie fertig. Das heißt, wenn wir in die Sommerpause gehen, dann ist zumindest das halbe Stadion schon mal fertig. Und Corona war jetzt in der Hinsicht gar nicht so schlecht für den Stadionbau. Das ist dann eigentlich, dadurch, dass ohne Zuschauer gespielt wird, ist das sogar ein bisschen schneller gegangen als geplant. Die Haupttribüne ist jetzt gerade ich glaube, es war vorletzte Woche, sind so die letzten Teile von den Baggern umgerissen worden. Und damit ist da jetzt halt auch nochmal ein riesiges Loch, auch wenn die Gegengerade vielleicht mit mehr Emotionen verbunden ist, so war die Haupttribüne doch vielleicht architektonisch was man noch mehr mit dem Wildpark verbunden hat. Ja, und das ist, mal gucken, wie das so sein wird, wenn man dann in einem neuen Stadion steht und ob die Emotionen noch die gleichen sein werden.
Ist aber noch, also mindestens mal nächste Saison ja auch noch nicht so weit, dass man fertig ist. Es wird noch dauern, oder?
Ja, und man kann zumindest zugucken, dann wieder, wenn man wieder ins Stadion darf. Beim Bau, das finde ich eigentlich, das macht es emotional ein bisschen leichter als, also ich finde diese Umzüge von Vereinen an die Autobahnausfahrt schrecklich. Und ich bin so froh, dass uns das einfach erspart geblieben ist und dass man zumindest noch den gleichen Weg zum Stadion geht.
Ja. Auch durch den wunderschönen Schlosspark.
Auch eine Überschneidung, die ihr jetzt mit Auer auch habt. Ja. Martin, Tobias, wart ihr schon mal in Karlsruhe beim Auswärtsspiel?
Ja, zusammen sogar. Ja. Zweimal.
Ah,
ja. Ja, zweimal.
Gute Erinnerung oder gar keine Erinnerung mehr
dran? Also sehr gute Erinnerung, weil wir waren ja innerhalb von einer Woche zweimal da. Wir waren ja einmal am letzten Spieltag dritte Liga, als Karlsruhe gegen Jena gespielt hatte und Jena 3-2 gewonnen hatte. Und dann haben wir uns ja in der KSC-Vereinskneipe unter der Haupttribüne den Abstieg des HSV angeguckt. Und genau. Wir durften da mit den Leuten ein bisschen jubeln. Es war echt schön, die Genugtuung da zu sehen bei den Leuten. Also ja, und dann die Woche drauf waren wir am Freitag schon bei dem Relegationsspiel, wo es ja auch, also an beiden Tagen war es auch super warm und super schönes Wetter und die ganze Stadt wunderschön irgendwie rausgeputzt. Und ich weiß nicht, vor dem Relegationsspiel, da hat es auch überall so, konnte man auch durch die Anspannung bei den Leuten merken, so jetzt geht's mal wieder um was und jetzt sind wir wieder da nach der ganzen Drittliga-Zeit und weiß ich nicht, also ja, das Spiel war natürlich nicht so gut vom Ergebnis, aber ich glaube schon, dass das ein super Rahmen für ein Relegationsspiel war. War ja auch auf Karlsruher Seite ausverkauft.
Also es ist echt auch einige Erinnerungen, genau, wo du jetzt hier HSV sagst. Peter, auch mit dem HSV habt ihr eure Relegationsgeschichte. Ne? Das ist wahrscheinlich ganz sicher in deinem Buch mit irgendwo enthalten. Das ist ja auch ein ganz krasser Krimi
gewesen. Ja, damit. Ja.
Ja. Okay, gut, dann tippen wir doch mal. Ich hatte schon vernommen, Tobias, du tippst ein Unentschieden. Sag noch mal ein paar Zahlen dazu.
Genau, ein Unentschieden.
Und zwar?
Ein
2 zu 2. Dann Martin, was tippst du?
Ich tippe, dass es ein 2 zu 3 gibt und dass es echt ein schönes Sommerfußballspiel wird. Vielleicht ist auch schönes Wetter und das wäre doch mal schön, wenn wir mal was spielerisch geboten bekommen von beiden Vereinen.
Das stimmt. Ich hänge mich auch ran, dass viele Tore fallen. Ich tippe mal auf ein 3 zu 3, auch auf ein Unentschieden. Und Peter als Gast, du darfst als letztes tippen.
Ich würde auf ein 4 zu 3 tippen für den KSC.
Sehr gut. Also, liebe Leute, nehmt euch nichts für Montagabend vor. Es wird ein torreiches Spiel auf jeden Fall. Sehr schön. Peter, wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann würden wir ganz gerne auch mit dir mal schon mal aufs nächste Jahr schauen. Du hast gesagt, wir sind beide relativ sicher ja nächstes Jahr auch wieder beide in der zweiten Liga mit dabei. Und so langsam jetzt, 31. Spieltag, kann man ja schon mal gucken, wie sich dann die Liga zusammensetzt, weil sich doch ja einiges zusammenbraut, sowohl in der ersten Liga vom Abstieg her, als auch in der dritten Liga vom Aufstieg her. Und wenn jetzt in der letzten Woche das Top-Thema in Fußball Deutschland oder einfach auf der Fußballwelt die Super League war, dann muss man ja auch sagen, dass wir die echte Super Liga im nächsten Jahr hier in der zweiten Liga haben könnten, wenn man sich nämlich mal die Zusammensetzung anguckt. Peter, du auch als langjähriger Erstligist, was denkst du oder sagen wir mal anders, was wünschst du dir, welche Mannschaften sollen aus der ersten Liga absteigen, um im nächsten Jahr zweite Liga zu spielen, damit wir die echte Super League nächstes Jahr in der zweiten Liga haben?
Also Schalke ist ja schon mal mit dabei. Bei Hertha bin ich zwiegespalten. Klar, es gibt ja die Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen, aber andererseits hätte ich mal wieder ein Spiel in Berlin mit kurzer Anreise, da jetzt ja Union sich leider dauerhaft aus der zweiten Liga verabschiedet hat. Auf der anderen Seite, war noch nie mit dem KSC in Bremen. Das wäre ein schönes Auswärtsspiel. Ich habe bisher nur ein Spiel in Bremen, einmal das Nordderby, so als neutraler Beobachter gesehen. Aber ja, mit dem KSC auswärts in Bremen, das wäre eine feine Sache.
Sehr cool. Martin, was wünschst du dir als Absteiger für nächstes Jahr?
Nur aus der ersten Liga? Ja, also ich würde mir schon wünschen, wieder mal bei Hertha zu spielen, weil ich glaube, das erste Spiel von Aue im Olympiastadion, da waren ja auch irgendwie 10.000, 15.000 Aue dabei. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, mit vielen Leuten dann da aufzutreten, das ist ja dann nochmal so ein Auswärtsspiel, was so einen richtigen Eventcharakter bekommen könnte. Ich meine, Schalke gegen Aue wird ein super Riesenspiel. Also, das ist ja auch schon fast historisch so, also von der Dimension. Und ich würde ehrlicherweise auch mal gern wieder nach Köln, weil ich die natürlich nicht besonders mag als Niederrheiner. Und aus guten Gründen. Und Aue hat eine grottenschlechte Bilanz gegen den 1. FC Köln. Und es wäre mal wieder an der Zeit, da mal zu gewinnen. So wie damals mit Juskowiak 2007. unter der Woche. Und das wäre cool mal wieder, weil, also Bremen oder Bielefeld, das bockt mich jetzt beides nicht so. Da war ich auch jeweils schon.
Tobias, wo willst du nächstes Jahr hin?
Ich hätte mir persönlich mal Mainz gewünscht irgendwie, aber Mainz scheint das ja jetzt irgendwie zu schaffen, aber ich war nämlich noch nie in Mainz und Mainz soll eine super, super schöne Stadt sein, das hätte ich gleich mit dem Städteurlaub verbunden. Insofern nehme ich, wie es kommt, also Schalke, das ist natürlich der Hammer. Hertha, ja, ist auch schön, das ist der Anreiseweg, nicht so weit, aber vielleicht können wir auch mal nach Augsburg fahren nächste Saison, dabei bin ich nämlich auch noch nie gewesen. Augsburg, zur Augsburger Puppenkiste. Auch eine schöne Stadt, wie ich gehört habe.
Das stimmt. Kann man sich auf jeden Fall
machen. Aber ein Stadion an der Autobahn. Genauso wie Mainz. Also ich glaube, von den Stadien sind Mainz und Augsburg so das Schlimmste.
Ich war mal beim Ausspiel in Mainz, als wir mal DFB-Pokal gespielt haben. Zweite Runde. Leider dann eben auswärts beim damals, glaube ich, auch Bundesligisten dann Mainz antreten mussten. Ich glaube, auch relativ chancenlos 2-0 verloren. 2-0 verloren. Ja, also auch keine guten Erinnerungen daran, aber ich glaube, jeder freut sich auf Schalke. Ich glaube, jeder Zweitligist freut sich auf das Auswärtsspiel oder auf das Heimspiel gegen Schalke. Und jetzt hier oben mit Hamburg ist natürlich Bremen auch immer ein super Auswärtsspiel, gerade weil bei mir die halbe Schwiegerfamilie, oder sagen wir die ganze Schwiegerfamilie aus der Nähe von Bremen große Werder-Fans sind. Das hätte schon mal was und darüber wird seit Jahren irgendwie gewitzelt in der Familie mit erster, zweiter Liga, Bremen und Aue. Nächstes Jahr ist es dann soweit, dass man mal dagegen spielt. Also das wäre schon ganz cool. Aber wenn wir jetzt mit kurzer Anreise nochmal sprechen, sollten wir uns auch die dritte Liga angucken, weil auch da unten drohen Schwergewichte in die zweite Liga zu kommen. Kurze Wege, Tobias, das könnte ja auch bei dir klappen mit dem Aufsteiger aus der dritten Liga, oder?
Das stimmt, ja. Also ich meine, Dresden ist gut, die sind natürlich wieder durch Corona wieder stark gebeutelt. Sie haben heute ja zum vierten Mal miteinander nicht gewonnen. Ich vermute mal, das könnte für Kocinski eng werden, langsam. Aber trotzdem, es würde mich trotzdem für die Stadt freuen, nach hoch zu kommen. Also ich glaube, für fantechnisch ist es wieder unangenehm. Ich glaube auch, da wird auch KSC, mag ja auch Dynamo nicht allzu sehr. Und Rostock vor allen Dingen. Also ich finde, Rostock ist auch eine Mannschaft, die schon lange nicht mehr in der zweiten Liga waren. Und ich war auch noch nie im Ostseestadion. Und 1860 könnte auch hochkommen. Also es wird eine super Bombastico zweite Liga nächste Saison.
Also 60, selbst, also das einzig Gute, wenn 60 aufsteigen würde und sie Erfolg haben, dass man im Zweifel eine Chance hätte, nochmal ein Auswärtsspiel im Olympiastadion hinzukriegen. Das wäre natürlich ganz groß. Martin, was sind deine Drittliga-Wünsche, die aufsteigen sollen?
Wir hatten jetzt noch gar nicht über die zweite Liga gesprochen, also die Absteiger in der zweiten Liga gesprochen. Ich würde mir wünschen, wieder mal nach Sandhausen zu fahren, ehrlicherweise, weil die eine coole Kneipe haben und das so noch ein richtig schöner Dorfverein ist in der zweiten Liga. Und ja, und 60 würde ich mal gerne hin. Also Grünwalder Stadion oder Olympiastadion. Ich glaube, Ingolstadt, super langweilig, war ich auch schon. Rostock ist ganz cool, aber also Rostock kann man halt mit Rostock fahren auch nicht so viele Leute hin. Das ist deshalb auch nicht so attraktiv und ist auch ein bisschen gefährlich, ehrlicherweise. Ja, und Dresden, weiß ich nicht. Also Dresden bockt mich auch nicht mehr so richtig, auswärts zu fahren.
Auch schön.
Weil es auch echt anstrengend ist und von den Leuten, die man dann von Aue hat, aber natürlich auch von den ganzen Dynamos, die dich immer von vorne und hinten angucken und man kann sich an dem Tag nicht frei bewegen, so.
Da habt ihr, Peter, auch eine eigene Geschichte mit den Dynamos, oder? Das war das Heimspiel gegen Dresden, Krieg im DFB, wo sie da aufmarschiert sind. Warst du da zufällig im Stadion? Hast du das mitbekommen?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das sozusagen für die Heimfans auch ein Geisterspiel. Ich glaube,
die Gegengerade war gesperrt.
Und das Ding war nämlich dann auch, da ist ja auch so ein bisschen so ein Zusammenspiel, warum auch Krieg dem DFB, also das war sicherlich ein Teilaspekt auch der Ausschluss der Heimfans gewesen. Deshalb, ich glaube, in Karlsruhe ist diese Aktion, würde ich sagen, auch eher überwiegend positiv wahrgenommen worden von Fanseite. Ich denke da eher so an Mitte der Nullerjahre gab es mal, da ging es so richtig zur Sache, da gab es erst Spiel in Dresden, wo dann vom damaligen Karlsruher Kapo so, naja, wie so Wilden Westen, so Kopfplakate ausgegeben worden, so nach dem Motto, wir kriegen nicht. vor dem Spiel und ja, wo danach die Autos und Busse entglast wurden und so. Und beim Rückspiel gab es dann so super viel Pyro, wenn man sich vielleicht daran erinnert, wo das Spiel mal so richtig lange unterbrochen war und dann ziemlich viel Leuchtspur zwischen Auswärtsblock und Gegengerade. Und seitdem gibt es da auch einen Zaun und nicht einen Zaun, sondern auch so ein Netz oder gab's. Jetzt ist ja leider alles abgerissen, aber das war so ein, konnte man sich vorstellen, wie so ein Volleyballspiel mit Feuerwerkstechnik. Damals, da war es schon, da ging es schon ganz schön zur Sache und ich glaube jetzt auch die Vereine an sich mögen sich nicht, aber natürlich wünscht man sich so einen Gegner doch lieber als Ingolstadt. Ja, aber sonst 60 fände ich als Gegner schön. Es war ein bisschen, ist nicht so befriedigend, dass sie ihren Investoren mit dem Gang in die vierte Liga nicht loswerden konnten und dann doch wieder in die zweite kommen. Das ist natürlich ein bisschen bitter, aber trotzdem würde ich gerne gegen 60 spielen. Und so ein kleiner Traum, den ich mir noch nicht erfüllt habe in meinem Fußballfanleben, ist, ins Stadion in der Schleißheimer Straße zu gehen und vorm Spiel. Und das würde ich sehr gerne mit dem Auswärtsspiel gegen 60 verbinden.
Das kann ich echt auch nur empfehlen. Auch jeder, der mal in München ist. Ich glaube, jetzt haben sie auch aktuell zu, natürlich, jetzt auch mit Kneipe und Gaststätte. Aber wenn man mal in München ist, die ja, Fankneipe oder Fußballkneipe, muss man ja sagen, Stadion an der Schleißheimer Straße, extremst dekoriert mit diversen Fußballmaterialien und immer große, große Leinwände und große Fernseher, auch relativ offenes Publikum, egal welche Vereine und Mannschaften spielen, kann man da sich gut reinsetzen, gut essen und auch gut was trinken. Das macht schon Spaß, kann ich echt auch nur empfehlen und unterstützen. Genau.
Genau, also dann noch eine Sache noch zu Karlsruhe. Es ist ja echt für euch dramatisch, dass ihr gar keine Derby-Gegner habt in Reichweite. Ne? Also es ist nicht absehbar, dass die Schwaben absteigen und die anderen Pfälzer Rivalen oder Kurpfälzer Rivalen sind ja auch nicht so erfolgreich in der dritten Liga. Das wäre natürlich auch mal wieder schön für euch, ein Derby da zu haben.
Das wäre wundervoll. Aber das letzte Stuttgart-Spiel war ja so ein, ich habe einfach nur Glück gehabt, dass ich nicht hingefahren bin. Das war ja so ein Downer, wo die Polizei den Großteil der Fans einfach eingekesselt hatte vor dem Stadion und keiner rein durfte beim Auswärtsspiel. Also da freut man sich halt so Ewigkeiten auf solche Spiele und dann wird das vorher geplant, weil ja sogar, also es war vorher wohl von der Polizei geplant, dass die Fans nicht ins Stadion kommen, zumindest die aktiven Fans, und erfolgreich durchgeführt. Und ja, da verliert man auch irgendwo ein bisschen die Lust am Fußball. Und das hat irgendwie auch die Lust am Derby in gewisser Weise kaputt gemacht. Trotzdem, ja, würde ich sagen, Rostock-Dresden geht's trotzdem auch zur Sache. Da würde ich, ja, ist auch Feuer drin zumindest. Und Sandhausen ist ja zumindest für alle Karlsruher, die in Karlsruhe wohnen oder in Umgebung, auch ein Katzensprung und mit der S-Bahn Richtung Heidelberg ganz gut erreichbar. Und ist zwar kein Derby-Niveau, aber zumindest ein 18. Heimspiel.
Ja, irgendwann hatte das DSF ja mal die beste zweite Liga aller Zeiten ausgerufen. Ja, wenn wir jetzt mal zusammenfassen wollen, so im nächsten Jahr, ja, wenn von oben Schalke, Bremen, Köln absteigen und wir jetzt mit HSV, Düsseldorf, Heidenheim, St. Pauli, KSC, Paderborn, Aue, Hannover, Darmstadt, Nürnberg, Regensburg, Sandhausen, sagen wir mal noch, und dann Dynamo 60 und Rostock. Das ist echt schon eine krasse Liga und ich glaube, also in mir steigt schon wieder die Vorfreude, jetzt wo wir die 40 Punkte erreicht haben, dann auf das nächste Jahr. Wird natürlich nicht einfacher, so wie es in jedem Jahr nicht einfach ist, für Aue die Liga zu halten, aber wir haben ja doch bewiesen in den letzten Jahren den Fünfjahresfluch jetzt auch besiegt, dass wir da auch grundsätzlich gut mithalten können. Wenn dann jetzt noch irgendwie Corona überstanden wird und das Ganze noch mit Zuschauern, sowohl Heim- als auch Gästefans irgendwie machbar ist, das wäre ja echt schon wieder so ein Burner, den man dann echt gut einsetzen könnte, um die letzten grausamen anderthalb, zwei Jahre irgendwie wieder aufzuholen, fantechnisch. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank, Peter, für deine Zeit, für dein Wissen und deine Informationen, die du hier geteilt hast. Ja, wir wünschen uns allen einfach ein gutes Spiel am Montag. Mal gucken, was passiert noch mit dem KSC. Du hast gesagt, mit dem Abstieg rechnet ihr selbst jetzt nicht mehr, aber einige Nachholspiele habt ihr ja noch. Ich glaube, in erster Linie kann man insgesamt froh sein, wenn die Mannschaft sich jetzt gut von Corona erholt. Und ja, das wünsche ich euch. Eine gute Zeit, noch ein gutes Jahr. Und ja, bleibt alle gesund und im nächsten Jahr dann auch ja, wieder auf ein neues Zusammentreffen. Vielen Dank, Peter. Mach's gut. Ciao, ciao.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
Okay, und wir schauen uns dann auch gleich schon das übernächste Spiel an. Da geht's nämlich nach Paderborn. Paderborn, Tobias, was hast du dazu vorbereitet?
Ja, ich habe natürlich dazu vorbereitet, also es ist, glaube ich, ein Heimspiel, ist am 9.05.2021, der wird um 13.30 Uhr im Erzgebirgsstadion angepfiffen und man trifft sich dort zum 23. Mal zu einem freudigen Stell-Dich-Ein ein und dafür gab es 10 Siege für Aue, 3 Unentschieden und 10 Siege für Paderborn. Man spielte 4-mal in der Regionalliga und 17 Mal in der zweiten Liga und 2-mal in der dritten Liga. Paderborn ist eine ja starke Heimmannschaft. Die meisten Siege wurden zu Hause geholt, wohingegen man auswärts bereits 7 Spiele von 15 verloren hat. Also man war ganz kurzfristig dabei im Aufstiegsrennen, bewegt sich aber seitdem so stetig eher im Mittelfeld. Man kann sagen, Paderborn, das ist eine Pressing-Maschine, das ist ein absolutes Pressing-Monster. Man kann sich vorstellen, der Paderborner Spieler beginnt zu pressen, sobald er aus dem Bett aufgestanden ist. Also sie haben eine unglaublich hohe Zweikampfquote. Also sie haben mit Abstand die höchsten Anzahl von gewonnenen Zweikämpfen. Sie machen natürlich aber auch die meisten Zweikämpfe. Sie leben ganz stark von ihrem Ballbesitz. Das haben sie auch mit den dritthöchsten in der gesamten dritten Liga. Sie haben eine enorme Laufdistanz, das ist enorm laufintensiv und die haben auch mit die allermeisten intensiven Läufe und die allermeisten Sprints. Also das ist eine Mannschaft, die praktisch von ihrer Leidenschaft lebt, die vom Pressen lebt, die vom Einsatz lebt. Und das wird ganz schön tricky werden, muss ich sagen. Und die haben eine relativ gute Passquote und der Name, der dafür in irgendeinem Zusammenhang steht, das ist Uwe Hühnemeier, denn der hat aktuell eine Gesamtpassquote über die gesamte Saison von ca. 92%. Also er ist tatsächlich gar nicht mehr langsam, er ist etwa, muss ich so sagen, der ist eigentlich ziemlich, also gar nicht mehr schnell, aber er kann auch gute Freistöße schießen, kann auch gut abfangen und ist ein sehr, sehr guter Zweikämpfer und wie man auch sehen kann, ein sehr guter Passspieler. So, den Topscorern gehört Dennis Vreni, sozusagen mit 17, Chris Führig und natürlich Sven Michel. Alles in allem wird das, glaube ich, eine ganz, ganz schön starke, ganz schön schwere Herausforderung. Aber ich bin total davon überzeugt, dass man Paderborn auswärts schlagen kann und tippe auf ein 2:1 für Aue.
Ich glaube, Paderborn ist halt einfach so eine Wundertüte, ne? Die jetzt 31 Spiele, 11 Siege, 10 Unentschieden, 10 Niederlagen, also da ist im Zweifel alles drin und ja, so richtig gefangen und die richtige Richtung konnten sie in der ganzen Saison nie so festmachen. Hinspiel hatte ich gerade nochmal aufgemacht, das war 2:1 für Paderborn. Tatsächlich haben wir in Paderborn schon gespielt, ich dachte immer, es war andersrum. Aber das war, jetzt wo ich es nochmal sehe, 4. Minute Michel, 6. Minute Krüger, wo wir auch, glaube ich, durch ein recht schönes Tor von Florian Krüger, dann direkt im Gegenzug sozusagen den frühen Rückstand ausgeglichen haben, aber doch dann in der zweiten Halbzeit noch das 2:1 bekommen haben. Mal gucken. Ich finde auf jeden Fall auch, das wird ein enges Spiel. Du, Tobias, hattest jetzt schon 2:1 getippt. Ich tippe auch auf einen Heimsieg. Ich glaube, das wird etwas und ich tippe auf ein 1:0. Martin, was sagst du zu Paderborn?
Wisst ihr, welcher Tag das ist? Der 9. Mai. Ist
Muttertag? Nee, oder?
Nein.
Oh nein.
Ja, ist Muttertag.
Nein. Bitte nicht.
Ja,
bitte nicht.
Das ist ja leider keine Ansprache.
Ja, wer weiß. Ja, warte
ja, mal. Also, warte mal ab. Ja, wer weiß. Vielleicht ja, auch genau. Einfach eine TV-Ansprache. Vielleicht genau. Gibt es auch schon eine skriptete Ansprache. Also ich meine, ne, Medienabteilung fangen an zu zaubern.
Absolut.
Los jetzt hier. Nee, also ich wollte auch noch sagen, für Paderborn sollte man noch sagen, Steffen Baumgart geht im Sommer. Das ist natürlich für den Verein dramatisch. Also, weil ich mir auch denke, so on a long term könnten sie vielleicht nochmal auch in die, also langfristig könnten sie vielleicht auch nochmal in die Bundesliga zurückkommen mit ihm. Und dann ist ja die Frage, ob sie jetzt auch irgendwie auseinanderbrechen diesen Sommer. Und ich würde trotzdem sagen, Paderborn zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer alles geben, immer Vollgas, und dieser Vollgasfußball ist jetzt, glaube ich, auch wieder zurück.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier nochmal Martin aus der Postproduktion. Leider hatten wir gestern mehrere Aufnahmeprobleme, so dass ich diese Folge auch aus mehreren Dateien zusammensetzen musste. Leider ist dabei ungefähr eine halbe Minute bis Minute aus dem Paderborn-Segment verloren gegangen. Deshalb hier nochmal mein Argument. Paderborn hatte 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Mit einem typischen Steffen Baumgart-Fußball. Das erwarte ich auch gegen Erzgebirge Aue. Deshalb ist mein Tipp, dass Paderborn 2:1 gegen Aue gewinnen wird. Und nun weiter zum Helge der Woche.
Okay, und dann kommen wir jetzt zum Helge der Woche. Wie in jeder Folge. Martin, du hast dir doch bestimmt angeguckt, was Helge so gepostet hat.
Genau, und zwar geht es da um einen Tweet, wo er einen Artikel aus der Morgenpost verlinkt hat, der die Überschrift hat, Helge zieht beim FCE die Zügel an. Und in dem Tweet sieht man dann auch ein ikonisches Bild von Helge Leonhardt, wie er zu einem Militärgruß quasi salutiert, und dazu die Überschrift ist auch, sagen wir mal, lustig, also für seinen Verein immer in Hab-Acht-Stellung, wenn FCE-Boss Helge Leonhardt etwas nicht passt, findet er deutliche Worte, und die Ansage, die er da macht, ist, wenn es hart auf hart kommt, wird die Mannschaft kaserniert. Und er kritisiert in dem Artikel inhaltlich, dass er mehr Emotionen auf dem Platz und auch der Trainerbank erwartet und findet, glaube ich, harsche Worte. Und der Artikel ist sogar schon vor dem Nürnberg-Spiel erschienen und bezieht sich vor allen Dingen also auf das St. Pauli-Spiel, was ja, sagen wir mal, von der mannschaftlichen Leistung noch schlechter war. Und gestern gab es noch einen weiteren Tweet, wo man ja auch sozusagen erfolgsame Ansprache sehen kann. Danke, Männer, zum heutigen Sieg. Teamgeist und Ehre waren die Grundlagen. Glück auf, euer Presi. Und dazu auch ein weiteres ikonisches Bild von ihm.
Es klingt ja danach, wie wenn er wirklich die Spieler nach den zwei Niederlagen gegen St. Pauli und Nürnberg, wie er es gesagt hat, an der Ehre gepackt hat, ja, und auch einfach gefordert hat, dass sie jetzt Teamgeist mal weggelassen, aber dass sie sozusagen ihre Ehre sozusagen verteidigen sollen in dem Spiel gegen Braunschweig, was dann ja auch funktioniert hat. Man muss ja, sagen wir mal, noch das Zitat, wenn es hart auf hart kommt, wird die Mannschaft kaserniert, um die Sinne zu schärfen und bla bla bla, nochmal in den Kontext setzen, wann er das gesagt hat. Das war ja dann tatsächlich so ein, zwei Tage nach dem Spiel gegen Nürnberg, wo ich hatte ja vorhin so meine Emotionen beschrieben, ich das dann auch, sagen wir mal, grundsätzlich auch teilen kann. Trotzdem nochmal die Frage an euch, ist es die richtige Wortwahl, mit Kasernierung zu drohen in der Mannschaft in so einer Situation?
Ich würde dir trotzdem widersprechen, es ist vor 8 Tagen erschienen, also war es im zeitlichen Zusammenhang mit dem St. Pauli-Spiel, und ich glaube, das ist doch eine klassische Rhetorik, dass man irgendwie Angestellten mit Konsequenzen droht oder nochmal eine Ansprache hält. Und also ist doch auch seine Aufgabe als Präsident, eine Ansprache zu machen, wenn gerade so die Körpersprache nicht stimmt.
Okay, dann würde ich hier aber auch widersprechen. Ich glaube nicht, dass es in der heutigen Arbeitswelt und das auch aus meiner Sicht als Personaler Aufgabe von einer Führungskraft ist oder von einem Vereinspräsidenten, mit Kasernierung zu drohen. Jetzt kann man halt überlegen, ob das jetzt einfach nur ein Wort damit gemeint ist. Natürlich jetzt keiner jemanden irgendwie kasernieren will, irgendwo einsperren will. Trotzdem ist es natürlich ein öffentliches Zitat, was jetzt nicht von modernem Führungsverhalten irgendwie zeugt. Sagen wir mal, dass solche Ansprachen natürlich in einem inneren Kreis auch gemacht werden können, um so einen gewissen Geist zu erzeugen und eine gewisse Motivation zu erzeugen. Das finde ich ja alles immer noch in Ordnung, wenn halt dann solche Zitate irgendwie an die Presse geraten.
Aber es passt doch zu Helge Leonhardt, eine typische Militärrhetorik, die ein bisschen drüber ist und die nach Abstrafung klingt. Und ich meine, so ein bisschen passt es doch auch in die Diskussion, die dann zum dem Zeitpunkt anfängt, um das Quarantäne-Trainingslager, auch was nochmal jetzt am Saisonende kommt erst. Aber sozusagen, es wäre ja sowieso jetzt schon angedacht gewesen, um die englische Woche abzusichern.
Ja, das entscheidet ja jetzt nicht der Verein, sondern das ist ja eine Quarantäne-Kasernierung des DFBs, was einen guten Sinn hat, nämlich dass die Spiele irgendwie über die Bühne gebracht werden können und nicht als Bestrafung für schlechte Spiele. Ja, und klar ist es eine Rhetorik, die wir von Helge Leonhardt gewohnt sind und die wir im Zweifel dann auch ab und zu mögen und drüber lächeln. Nichtsdestotrotz bleib ich und werde ich halt da auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es nach außen hin halt einfach, wenn man jetzt dieses Verhältnis Führungskraft, mitarbeitender Team dann eben so sieht, halt nichts von moderner Führung, von einer Rolle als Führungskraft irgendwie zu tun hat. Aber da ist vielleicht auch dieser Mikrokosmos Fußball, Mannschaft, Verein, Profifußball nochmal ein anderer, als es jetzt irgendein Team, eine Arbeitsgruppe in irgendeinem Unternehmen.
Also das finde ich gar nicht. Das erinnert mich total an die Diskussion, die ich letztens von zwei Fußballspielerinnen, Anja Mittag und Josephine Hennig, mich gehört habe, dass es bei Turbine Potsdam halt in den 90er Jahren oder 2000er Jahren unter Bernd Schröder auch so ähnlich noch war vom Ton und heutzutage die Führung von Spielerinnen halt deutlich anders ist. Also sozusagen, man sieht ja da auch eine Entwicklung in der ganzen Fußballbranche, dass man halt moderne Führungstechniken auch versucht, auf dieses Arbeitsverhältnis zu übertragen.
Würde ich ja auch immer empfehlen oder beziehungsweise auch als gut empfinden, ist aber wahrscheinlich so noch nicht im Erzgebirge angekommen und ist ja auch, muss man ja auch sagen, aktuell erfolgreich, kann man ja wie gesagt gar nichts dann sagen. Wenn man Erzgebirge Aue im fünften Jahr hintereinander in der zweiten Liga hält, scheint es ja auch von Seiten der Führung vieles zu funktionieren. Nichtsdestotrotz kann man ja aber trotzdem auf gewisse Dinge nochmal hinweisen und gewisse Dinge ansprechen, die halt so über die Presse mitgeteilt werden. Okay, aber ich glaube, wir haben wieder einen würdigen Helge der Woche. Das passte doch mal wieder ganz gut zur aktuellen Zeit. Und ich glaube, aktuell wird auch nicht mehr über eine Strafkasernierung gesprochen. Das ist, glaube ich, jetzt mit den 40 Punkten hinfällig. Und der TFB hat ja auch entschieden, ein Quarantänetrainingslager jetzt nochmal zu machen. Kein Straftrainingslager, sondern alle Profimannschaften sollen ab dem 12. Mai in die Quarantäne gehen, um die letzten zwei Spiele und die Relegationsspiele natürlich auch abzusichern und alles über die Bühne zu bekommen. Nicht ganz ohne Grund. Man sieht ja jetzt, wie viele Spiele ausgefallen sind, weil wieder Corona in die Mannschaften eingefallen ist.
Geht das eigentlich geht das noch ein bisschen in die Relegation auch rein? Also die in die Relegation müssen, bleiben dann also jetzt 3 Wochen in Quarantäne? Das wäre ja schon krass. Also 4 Wochen?
Ja, also weiß ich nicht. Wäre für mich aber halt konsequent, um es einfach über die Bühne zu bekommen und einfach noch alle Spiele durchzuziehen. Natürlich auch, um ein bisschen Richtung EM zu gucken, die, glaube ich, auch schon Anfang Juni startet. Gerade so erst Zweitliga-Relegation betrifft das, glaube ich, auch schon. Ich glaube, die wollen und müssen es auch durchziehen und müssen fertig werden. Okay, dann sind wir ja auch schon fast durch. Noch zwei kurze Themen. Wir beglückwünschen Kalichero Rizzuto zur Vaterschaft. Seine Freundin, Frau, wie auch immer, glaube ich, hat eine kleine Tochter geboren und die kleine Familie, ich glaube, das erste Kind ist es, auf jeden Fall hat er ein Foto gepostet. Ja, sind jetzt zu dritt. Jetzt gibt es Babygeschrei in der Nacht.
Herzlichen Glückwunsch vom Auer-Podcast von uns allen.
Genau, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann noch ein spooky Thing. Der Hoffenheimer Pressesprecher, wie heißt er, Martin?
Holger Kiem.
Holger Kiem, viele Grüße, wenn er unsere Folge wiederhört, denn er hat unsere Folgen geliked, ich glaube bei Instagram.
Bei Instagram hat er unsere Folgen geliked, ja.
Genau, vielleicht ist er einer der treuen Hörer. Viele Grüße nach Hoffenheim. Uns interessiert natürlich, was der Hoffenheimer Pressesprecher mit unseren Auer-Podcast-Folgen zu tun hat. Ich hoffe nicht, dass er ein Auge auf einen oder mehrere Spieler von uns geworfen hat. Aber jetzt nochmal, um die Kurve zu kriegen mit den Lizenzauflagen. Vielleicht ist es natürlich auch möglich, die Auflage zu erfüllen, um in der Art, dass wir einen Spieler verkaufen und darüber das Geld bekommen. Schauen wir mal.
Holger Kiem heißt er, habe nochmal gerade nachgeguckt. Und dazu fällt mir natürlich ein Spieler ein, und zwar ist das Florian Krüger, der bei einer Beraterfirma unter Vertrag steht, die sich Rogon nennt Und diese Woche ist ja auch im Kicker eine schöne Story über Rogon und Dietmar Hopp entschieden. Vielleicht schaut ihr mal nach, was der Kicker dazu geschrieben hat. Und das würde natürlich irgendwie ins Bild passen, um ja mal ein bisschen wild zu spekulieren.
Florian, ganz egal, was du machst, geh bitte nicht nach Hoffenheim. Okay, dann sind wir durch. Oder habt ihr noch was, Martin, Tobias?
Genau, ich habe gerade noch entdeckt mit Philipp Zulechter, Fußballprofi, Traumwelt oder harte Realität, Interview mit Philipp Zulechter vom 1. FC Erzgebirge Aue. Wir werden das verlinken in unseren Shownotes, dass ihr gleich auch mit reinhören könnt.
Genau, das machen wir. Ja, ansonsten gilt, liked uns, verteilt uns, sagt gerne euren Freundinnen und Freunden weiter, dass es uns gibt. Die Community wird immer größer. Wir gehen aufs Saisonende zu. Es wird auch mal wieder noch eine Saisonabschlussfolge dann natürlich nochmal geben. Ich glaube, eine normale Folge gibt es jetzt noch. Stehen ja doch noch 3-4 Spiele vor uns. Da freuen wir uns drauf. Also liked uns, kommentiert uns, schreibt uns gerne an, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder Kritik habt, natürlich gerne. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Ciao.
Bis dann.